Abschnitt 6 von Papilio Mariposa von Oswald Lewitt. Gelesen für legamus.eu. Diese Aufnahme darf frei weitergegeben und für jeden Zweck verwendet werden. Abschnitt 6.
Herbst und Winter verstrichen, ohne dass ich etwas von Mariposa hörte. Offenbar hatte er seine große Forschungsreise angetreten. Dass er mir von Zentralafrika oder wo sonst das Ziel dieser Reise liegen mochte, keine Nachricht übermittelte, war nicht verwunderlich. Unbegreiflich war, dass er mir von all den Zwischenstationen, die er passieren musste, von all den Seehäfen und Binnenstädten nicht eine Zeile schrieb, nicht einmal eine Ansichtskarte schickte. Dagegen stellten sich die Liebesgaben an Desiree mit unveränderter Pünktlichkeit ein, Bücher, Blumen, aber kein Wort des Grußes. Wir suchten bei den Kaufleuten, welche die Geschäfte für Desiree abgeben ließen, Näheres über Mariposa zu erkunden. Sie wussten nicht mehr zu sagen, als dass diese Gegenstände schon vor Jahresfrist bestellt und bezahlt worden waren. Eines Tages im März hatte ich bei einem Kreisgericht zu tun, nicht allzu weit von dem Landgut Mariposas. Die Verhandlung war vorüber, ich hatte schon ein gutes Stück auf der Straße nach Wien zurückgelegt, da ließ ich, unter dem Zwange eines plötzlichen Entschlusses, den Chauffeur umkehren und zu dem Gute Mariposas fahren. Ich wollte einmal an Ort und Stelle nachsehen, was mit ihm los sei, vielleicht hatten seine Pächtersleute Nachricht von ihm. Auch hatte er mich, als er Abschied nahm, gebeten, ich möge von Zeit zu Zeit auf seinem Gute Nachschau halten. Die Straße war infolge der Regengüsse vollkommen aufgeweicht, wir konnten kaum vorwärts kommen, es war stockdunkel, als ich anlangte. Die Pächtersleute empfingen mich nichts weniger als freundlich. Mürrisch und sichtlich widerwillig erteilten sie mir Auskunft, und ich konnte mich des Eindrucks nicht erwehren, dass sie mehr wussten, als sie sagten. Alles, was ich von ihnen erfuhr, war, dass Mariposa vor mehr als einem Jahr des Öfteren von seiner bevorstehenden großen Reise sprach. Ob und welche Vorbereitungen er traf, wussten sie nicht, da sie ihm dabei nicht halfen. Ihr wiederholtes Anerbieten, ihn bis zur nächsten, 4 Wegstunden entfernten Eisenbahnstation zu begleiten oder zumindest sein Gepäck hinzubefördern, lehnte er ab. Wie er das Gepäck fortbrachte, ob er solches überhaupt hatte, wann er abreiste, das wussten sie nicht. Eines Tages fanden sie auf seinem Schreibtisch einen Zettel mit der Mitteilung, er sei verreist. Sie mögen in allen wichtigeren Angelegenheiten meine Weisungen einholen und überhaupt meine Anordnungen befolgen. Das war vor etwa einem Jahr. Seitdem keine Nachricht von ihm. All dies klang höchst seltsam, ja verdächtig. Warum waren diese Leute so mürrisch? Was verheimlichten sie vor mir? Waren sie aus irgendwelchen Gründen Mariposa aufsässig und übertrugen diese Feindseligkeit auf mich als sein Freund? Und was für ein Bewandtnis hat es mit dieser heimlichen Abreise, mit der Verschollenheit seither? Ist da am Ende ein Verbrechen im Spiele? Der Hof lag völlig einsam, weit und breit war keine Ansiedlung. Solche Einsamkeit ermutigt zum Verbrechen. Hatten sie meinen Freund ermordet, um ihn zu berauben, um das Gut an sich zu bringen? Ich stellte mit den Leuten ein förmliches Verhör an, warum sie es nicht der Mühe für wert fanden, mich von seiner heimlichen Abreise, von seiner auffallend langen Abwesenheit zu verständigen. Sie hätten gedacht, ich als sein Anwalt und Freund wüsste darüber weit besser Bescheid als sie selbst. Schön. Warum sie dann nicht Mariposas Auftrag befolgten, in allen wichtigeren Angelegenheiten meine Weisungen einzuholen? Weil es wichtigere Angelegenheiten eigentlich nicht gab. Das Wort eigentlich kam recht stockend heraus. Die Wirtschaft ging ihren gewohnten Gang, den Pachtschilling entrichteten sie pünktlich. Letzteres stimmte, das wusste ich, da ich Mariposas Vermögensverwaltung führte. Ob es ihnen nicht auffiel, dass Mariposa sie von seiner Abreise schriftlich in Kenntnis setzte? Daran konnten sie gar nichts Auffallendes finden. Mariposa verkehrte in der letzten Zeit mit ihnen fast nur schriftlich. Was er ihnen mitzuteilen hatte, schrieb er auf Zettel, die sie in dem Briefkasten am Villentor oder auf seinem Schreibtisch fanden. Bisweilen wurden ihnen solche Zettel auch von Rolf, dem Hunde Mariposas, überbracht. Das Herrschaftsgebäude durften sie nur morgens zum Reinemachen betreten, und auch da blieb ihnen Mariposa unsichtbar, denn in den Räumen, die sie eben reinigten, hielt er sich niemals auf. Ob sie mir vielleicht die letzte Nachricht Mariposas zeigen könnten, nämlich den Zettel, worauf er sie von seiner unmittelbar bevorstehenden Abreise verständigte? Der Mann verneinte. Er habe ja keine Veranlassung gehabt, diesen belanglosen Zettel aufzubewahren. Die Frau aber begann in einer Lade zu kramen und brachte ihn schließlich zum Vorschein. Auf der Rückseite war irgendeine Zahlung bestätigt. Hätte sie das Papier nicht dazu verwendet, sich darauf diese Zahlung bestätigen zu lassen, so wäre es längst weggeworfen worden. Ich besah mir den Zettel. Die Handschrift stammte zweifellos von Mariposa, aber das Datum fehlte. Es war also immerhin denkbar, dass diese Nachricht nicht vor einem Jahr, sondern schon viel früher anlässlich einer anderen Reise Mariposas geschrieben worden war und nun von den Leuten als Entlastungsbeweis benutzt wurde. Aber dann hätten sie doch selbst zugleich davon gesprochen, sie sorglich aufbewahrt und mir mit allem Nachdruck vorgewiesen. Dagegen war es offensichtlich, dass sie den Zettel verloren glaubten und erst jetzt zufällig fanden. Freilich konnte all dies auch bloße Spiegelfechterei sein, um die entlastende Kraft dieses von ihnen zurechtgemachten Beweismittels desto stärker wirken zu lassen. Das setzte aber eine Geriebenheit voraus, die ich diesen schlichten Leuten unmöglich zutrauen konnte. Ich mochte sie noch so scharf beobachten, aus ihrem Gehaben, ihren Blicken sprach wohl unfreundliche Beklommenheit, doch kein schuldbeladenes Gewissen. Auch hatte ich mich, ehe ich das Grundstück kaufte, sorgfältig nach ihrem Ruf erkundigt. Ihr Leumund war der Beste, und Mariposa selbst lobte immer wieder ihre Treue und Verlässlichkeit. Dies alles fuhr mir durch den Sinn, während ich den beiden in der düsteren Stube schweigend gegenüberstand. Den Zettel nahm ich jedenfalls an mich. Dann sah ich nach dem Herrschaftshause. Der Weg dahin war stockdunkel. Als ich zum Garten kam, da stürzte etwas auf mich los, so heftig, dass es mich fast überrannte, und dann sprang's an mir empor, schnuppernd, winselnd, liebkosend. Rolf! Also doch eine Freude unter all den düstern Rätseln. Und dennoch wieder etwas Trauriges. Nein, verreist war Mariposa nicht, sonst hätte er den Hund mit sich genommen, den unzertrennlichen Gefährten. Ich öffnete und machte Licht. Der Hund umkreiste mich. Dann blieb er stehen, mir gegenüber, sah mir ernsthaft in die Augen und begann zu bellen. Ein kurzes, scharfes Bellen, wie eine Frage war es, das in ein langgezogenes, wehklagendes, hilferufendes Heulen ausklang. Nun erzählte er mir, dem Freunde seines Herrn. »Armes Tier, wenn ich doch deine Sprache verstünde, wenn ich doch erraten könnte, welch trauriges Geheimnis du mir anvertrauen willst.« Übel sah er aus, der arme Rolf, ganz abgemagert. Das sonst so glänzend glatte Fell war struppig, und seine Augen flackerten in ihrem Glanze. Armes, edles Tier! »Das Bauernvolk hat für dich wohl nur Püffe und Fußtritte übrig. Du verzehrst dich in Sehnsucht nach deinem gütigen Herrn.« Ich besah mir die einzelnen Räume des Hauses. Sie waren in guter Ordnung gehalten, und ich konnte nirgends etwas Auffälliges entdecken. Beim Fortgehen bemerkte ich, dass ein Fensterflügel offen stand. Ich wollte die Bauersleute darauf aufmerksam machen, doch es war bei ihnen schon dunkel. Sie hielten es nicht einmal der Mühe wert, meine Rückkehr abzuwarten. Übrigens ein neuerlicher Beweis für ihr ruhiges Gewissen. Indessen hatten wir beide, der Chauffeur und ich, gewaltigen Hunger bekommen. Es war gar nicht leicht, in der Dunkelheit und bei dem Sturmwind, der sich erhoben hatte, das nächste Wirtshaus zu erreichen. Durch die Fenster schimmerte Licht. Ich trat ein. In der Wirtsstube waren noch Gäste. Ich ließ ein reichliches Nachtmahl auftragen, das uns trefflich mundete. Dann steckte ich mir eine Zigarre an und lehnte mich behaglich zurück, um die Wärme und die trauliche Stimmung dieses Raumes zu genießen, ehe ich die Rückfahrt durch die kalte, stürmische Nacht antrat. Die Stube war geschmückt mit altem, edlem Hausrat, ein mächtiger, schön gekachelter Ofen, reich geschnitzte Truhen, schwere Spinde, bestanden mit Zinnkrügen, an den Wänden Jagdtrophäen. Das Licht der Öllampe tauchte all dies in einen ungewissen Dämmer. Es war wie das Stilleben eines holländischen Meisters. Während ich dies mit Muße betrachtete, hörte ich dem Gespräche der Bauern zu. Anfänglich redeten sie von ihrer Wirtschaft und von den sonstigen Sorgen des Alltags. Dann kamen Spukgeschichten an die Reihe. Wie sie das Landvolk liebt, wenn es am Abend in der warmen Stube beisammen sitzt und draußen der Sturm an den Fenstern rüttelt. Einer erzählte vom Vampir, der in der Nacht die Menschen und die Tiere überfällt und ihnen das Blut aussaugt. Manche hörten bedächtig zu, ohne ihre Ansicht kundzugeben, mehrere schüttelten den Kopf und meinten, so etwas gäbe es heutzutage nicht mehr. Einer war dabei, der horchte hoch auf mit allen Zeichen der Erregung. Nachher sprang er empor, schlug auf den Tisch und sagte in dem breitesten Dialekt dieser Gegend, »Isis glaubt, dass sowas nicht gibt. Nur ich sag euch, sowas gibt's. I selber hans gesehen. Für einer Wochen, da bin i mitten in d'Nacht munter worden, woi.
Hühnersteiger, ein Hühnerstall, so ein Lärm war.
Johann glaubt, der Fuchs ist einmal einer stehen, in Dränau ist hier auf den Hof.
Wer eden Haustür aufmach?
Daher hör ich über mir, wo's rauschen.
Zürst Honi glaubt, es ist unser Hausstorch.
Nun, denk mal, ob aber gleich.
Hört's jetzt den März, der Storch?
Der kommt doch erst in Frühjahr wieder.
Oder ist leicht vielleicht gar a Adler? Oder a Geier?
Aber de fliegern doch nicht aus in der Nacht.
No, ich hoff, fliegt doch so a rieses Viech davor. Grad über mein Schädel.
Ich hab's nicht genau ausnehmer.
Ich Kinder können.
Wo's schon zu hoch war und wo's ganz finster war.
Fliegeln hat's gehabt, gräser wie a Schofgeier.
Ganz deutlich hat man den Fliegelschlag gehört.
Das war gräßlich.
Aber a Vogel war das nicht.
Drauf könn ich schwören.
Bein Kruzifix,
das Herz ist mal stehen blieben vor Schrecken.
Feig schwind ist er vorgeflogen,
so wie zu'n Wut.
Und in Fliehern hat's was abgeschmissen.
Mei schönster Horn was.
In Kopf hat's erm obissen und's ganze Blut ausgesoffen.
Also wer war das?
A Vogel war's net.
Na, mei Lebtag vergess ich net dran.
Ein Augenblick lang herrschte Schweigen. Angenehmes Gruseln zitterte durch die Stube. Mein Chauffeur hatte mir während dieser Erzählung immer wieder bedeutsame Zeichen gemacht und mich spöttisch angeblickt, womit er die ganze Verachtung des aufgeklärten Städters gegenüber dem abergläubischen Dörfler zum Ausdruck bringen wollte. Nun begann die Debatte. Die Meinungen waren geteilt, ein Wortwechsel entspann sich, die Stimmung wurde immer erregter und es hatte den Anschein, als ob die Meinungsverschiedenheiten nach bäuerlicher Art durch eine kleine Wirtshausrauferei ausgetragen werden sollten. Nun machte ich, dass ich davonkam. Ich rief den Hund, denn ich wollte ihn nach Wien mitnehmen, aber das Tier war verschwunden, ich wusste nicht wie, und meldete sich nicht trotz allem Rufen. Die Rückfahrt war äußerst widerwärtig. Der Regen prasselte nieder, der Sturm blies uns entgegen, und die Straße war grundlos vor Nässe. Es war kaum vorwärts zu kommen. Ich hatte mich zurückgelehnt, um zu schlafen. Plötzlich fuhr ich auf. Wir hielten. Der Chauffeur hatte sich nach mir umgewandt und starrte mich an mit angstverzerrten Zügen.
»Dort schauen's hin, Herr Doktor«, murmelte er heiser und deutete nach dem Waldrande, der etwa 50 Schritte von der Straße entfernt war.
Der Regen hatte aufgehört. Am Himmel jagte sturmgetrieben zerrissenes Gewölk dahin. Wenn ab und zu der Mond zum Vorschein kam, sah ich in seinem fahlen Lichte den Hund, wie er mit andächtig emporgehobenem Haupte, halb freudig und halb angstvoll bellend, in weiten Sätzen um etwas ringsherum sprang, liebkosend danach emporsprang. Was das, wer das eigentlich war, dem diese Freude, diese Furcht galt, konnte ich nicht wahrnehmen, da das Tier meine ganze Aufmerksamkeit fesselte. Eine Sekunde lang schien mir's, als ob sich ein mächtiger Schatten oder so etwas Ähnliches zu dem Hunde niedersenke.
»Weg ist's«, sagte der Chauffeur und atmete erleichtert auf, und im selben Augenblick jagte der Hund waldeinwärts und kam nicht mehr zurück.
Alles Rufen blieb vergeblich.
»Ja, was ist denn los? Was haben Sie denn eigentlich?« fragte ich den Chauffeur, der bleich und wortlos dastand.
»Ja, haben Sie es denn nicht gesehen?« fragte er zurück.
»Was denn?
Na, dieses Tier, oder wie man's schon nennen soll.«
»Was für ein Tier?
Natürlich habe ich den Hund gesehen, nicht den Hund. Bin ich denn da klar ans Kind, dass ich mich vor einem Hund so fürchten tät?
Nein, das andere Wesen, das mit dem Hund so gespielt hat. Da hat der Bauer vorhin doch nicht so Unrecht gehabt.
Schauerlich. Nein, dass sowas möglich ist, das hätte ich mir nimmer träumen lassen.«
»Aber gehen Sie, zuerst lachen Sie den Bauern aus und dann reden Sie seinen Unsinn nach. Die Erzählung hat Sie eben irritiert, dazu das unheimliche Wetter, die wilde Gegend. So etwas kommt bei ganz vernünftigen Menschen vor, man nennt das Halluzination.
Na, na, was ich mit meinen Augen gesehen tu, das lasse ich mir nicht abstreiten.
Und psoffen bin ich auch nicht.
Nein, dieser Gegend fahre ich Ihnen nimmer, Herr Doktor, bei Nacht.«
Die Sache gab mir zu denken. Auf das Gerede der Bauern hätte ich nichts gegeben, aber mein Chauffeur, der jahrelang in meinen Diensten stand, kannte ich als einen nüchternen, intelligenten Menschen. Darum erzählte ich am nächsten Abend im Club von meinem gestrigen Erlebnis, selbstverständlich überall ungläubiges Lächeln. Einer der Zuhörer, Dr. Weyritter,
Ein vortrefflicher Kenner der Folklore knüpfte daran einen interessanten Vortrag über Ursprung und Verbreitung der Sage vom Vampir. Er zeigte, wie diese Sage eigentlich bei den Völkern der unteren Donauländer heimisch ist und sich in einem weiten, vielfach unterbrochenen Bogen bis hinauf nach Pommern und der Mark erstreckt, wo die Leute vom Gierfraß, vom Nachzehrer, so heißt der Vampir in diesen Ländern, zu erzählen wissen. Interessant ist es, so bemerkte Dr. Weyretter, und ich wusste es bisher nicht, dass sich das südliche Sagengebiet doch so weit nach Norden hin erstreckt. Unser Freund konnte ja die Sage sogar in einer Gegend der Nordsteiermark feststellen. Und Sie, lieber Doktor, er wandte sich an mich, sind durch einen ebenso seltenen als glücklichen Zufall Zeuge der lebendigen Fortbildung der Sage geworden. Sehen Sie, so eine Sage schlummert seit Jahrhunderten im Bewusstsein, fast möchte ich sagen im Unterbewusstsein des Volkes, wie die Volkslieder. Wenn nun eine Melodie ertönt, die jenem Liede verwandt ist, ich meine, wenn ein Ereignis eintritt, welches an das Motiv der Sage anklingt, so beginnt das alte Lied wiederum zu tönen. So verstärken sie sich gegenseitig, das alte Lied und die neue Melodie, und gehen ineinander auf. Beobachten Sie doch selbst, das Sagenmotiv schlummert in dem Bewusstsein aller Bauern dieser Gegend, auch des einen, des Erzählers. Nun sieht er in tiefer Nacht schlaftrunken einen großen Raubvogel bei seiner blutigen Arbeit. Die neue Melodie klingt an, die Sage wird lebendig, in ihm und in allen, die es hören. So auch bei Ihrem Chauffeur. Versuchen Sie nicht erst, das einem dieser Leute mit allen Gründen der Vernunft auszureden. Das alte Sagenmotiv klingt zu mächtig fort in diesen urwüchsigen Menschen. Das war eine einleuchtende Erklärung, die mir auch zusagte, denn für Spukgeschichten habe ich nicht viel übrig. Wir Juristen sind real denkende Menschen. Um diese Zeit erschienen in der Presse nahezu tagtäglich Abgängigkeitsanzeigen, nur über Frauenpersonen, Frauen im Alter von 18 bis 35 Jahren. Was daran auffallen musste, war nicht nur die besondere Häufigkeit, nicht nur, dass es ausnahmslos junge Frauen, sondern dass sie alle miteinander in Graz und in der Nordsteiermark wohnhaft waren. Nun beschäftigte sich auch die Publizistik mit dieser Angelegenheit. In ausführlichen Artikeln wurde konstatiert, dass während der letzten zwei Wochen aus Graz und der Nordsteiermark nicht weniger als 43 Personen weiblichen Geschlechtes verschwunden waren. Das konnte unmöglich ein bloßes Zusammentreffen von Zufällen. Das musste auf eine gemeinsame Ursache zurückzuführen sein. Mutmaßlich auf ein Verbrechen. Aber es war sehr schwer, in all diese verschiedenen Einzelfälle ein System zu bringen, sie gleichsam auf einen gemeinsamen Nenner zu reduzieren. Es waren Angehörige der verschiedensten Berufs- und Gesellschaftsklassen, Dienst- und Fabrikmädchen, Bauerndirnen, Konditoristinnen, aber auch Töchter angesehener Familien, eine Fabrikantenfrau als Schönheit bekannt, eine Hocharistokratin und die Gattin eines auswärtigen Diplomaten. Selbstmord war fast bei keiner einzigen zu vermuten, ebenso wenig andere Ursachen einer plötzlichen Entfernung, wie häusliche Zerwürfnisse, Liebesverstrickungen und ähnliches. Wer war also die Ursache? Ein Heiratsschwindler? Die Vermissten waren meist so arm, dass es bei ihnen nichts herauszuschwindeln gab. Ein Großteil war überdies schon verheiratet. Ein Mädchenhändler? Die finden ihre Opfer nur unter den Stellungssuchenden, den Darbenden. Hier aber waren manche wohlhabend, ja reich. Ein Frauenmörder? Angstvolle Unruhe bemächtigte sich der Öffentlichkeit und die Behörden machten fieberhafte Anstrengungen, um das Rätsel zu ergründen. Das geheimnisvolle Verschwinden Mariposas ließ mir fortan keine Ruhe. Ich beschloss, mit aller Genauigkeit nachzuforschen, ob er seinerzeit abgereist war oder nicht. Denn wenn er nicht verreist war, dann musste er einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein. Anders war sein Schweigen nicht erklärlich. Dies zu ergründen war eine Freundespflicht, deren Erfüllung keinen Aufschub duldete. Ich fuhr nach der Eisenbahnstation, die seinem Grundstück zunächst lag. Es war dies eine kleine Haltestelle, wo ein einziger Beamter den Dienst versah. Bei dem auffallenden Äußern Mariposas und dem geringen Verkehr auf dieser Strecke war es nicht schwer, Auskunft über ihn zu erlangen. Der Stationsbeamte erinnerte sich deutlich Mariposas, wusste sogar, dass er sich in dieser Gegend angekauft hatte. Er entsann sich, dass er ihn zuletzt vor ungefähr einem Jahre auf der Station gesehen hatte, und zwar sah er ihn damals zweimal. Das erste Mal bei der Abfahrt nach Wien, das zweite und letzte Mal etwa zwei Wochen später bei der Ankunft von Wien. Er erklärte mit voller Bestimmtheit, dass Mariposa niemals mit großem Gepäck abgereist war. wohl aber des Öfteren mit großem Gepäck eintraf. Zuletzt war dies vor Jahresfrist der Fall, und damals war es auch das letzte Mal, dass er ihn überhaupt sah. Diese Angaben schienen mir durchaus verlässlich, denn tatsächlich hatte Mariposa, als er von mir Abschied nahm, große Einkäufe gemacht und das Gekaufte gleich mit sich genommen. Die Auskünfte, welche ich bei den Landleuten der Umgebung einholte, stimmten völlig überein mit den Angaben des Eisenbahnbeamten. Das Ergebnis meiner Nachforschungen war also, Mariposa war vor einem Jahre, nachdem er mich in Wien besucht hatte, auf seinem Landgute wohl eingetroffen, aber er hatte es seither nicht verlassen. Er war nicht verreist, sondern verschwunden. Folglich war er ermordet worden. Als Täter kamen nur die Pächtersleute in Betracht, aber ich glaubte nach wie vor nicht an ihre Schuld. Nicht zu reden von ihrem guten Rufe und von Mariposas Lob, so fehlte es an jeglichem vernünftigem Motiv zu einem Verbrechen. Mariposa verfügte nur über ganz wenig Bargeld, ließ alle Zahlungen durch seine Bank oder durch mich besorgen, was sie allerdings vielleicht nicht wussten, so dass sie bei ihm große Goldschätze vermuten mochten. Jedenfalls mussten sie damit rechnen, dass seine Abwesenheit auf die Dauer nicht unentdeckt bleiben konnte und dass es dann mit dem für sie äußerst günstigen Pachtvertrag ein Ende habe. Dagegen durften sie erwarten, in Pacht zu bleiben, solange er lebte. Für sie war es also nur ein Vorteil, wenn Mariposa lebte. So beschloss ich, ehe ich weiteres unternahm, den Rat eines Bekannten, eines geschickten Detektivs einzuholen. Es war ein schöner, klarer Vorfrühlingstag. Ich wollte eine kleine Fußwanderung durch die in jungem Grün leuchtende Landschaft machen und schickte den Wagen voraus. Etwa nach einer Stunde Weges begegnete ich einer sonderbaren Prozession. Das heißt, eine Prozession war es gar nicht. Kein Heiligenbild, keine religiösen Gesänge, auch ein Wallfahrerzug war es nicht. Es waren lauter Frauen, etwa ein halbes Hundert. Sie gingen nicht in regelrechter Ordnung dahin, sondern gruppenweise zerstreut, wie wenn sie gar nichts miteinander zu tun hätten, und doch gehörten sie zusammen, man sah es auf den ersten Blick. Bald blieben sie stehen wie wartend, blickten nach den Baumwipfeln, spähten nach den Bergen, bald lagerten sie, dann ging es gar ein ganzes Stück zurück, planlos und doch von einem gebieterischen Wunsche vorwärts getrieben. Wenn man sie näher beobachtete, schien es, als ob eine von der anderen kaum Notiz nähme, sie neben sich nur widerwillig dulde, und doch waren sie beisammen, strebten sichtlich alle nach demselben Ziel. Und wie buntscheckig dieser Zug zusammengesetzt war, von der drallen Bauerndirne mit dem Kopftuch und den plumpen Stiefeln bis zur feingliedrigen, eleganten Dame, doch ob Dame oder Dirne, der Ausdruck ihrer Züge war der gleiche, lauschend in sich gekehrt, voll ekstatischer Erwartung. Noch nie im Leben sah ich solch eine sonderbare Versammlung. Es schien wie eine wandernde Irrenanstalt, wie ein mittelalterlicher Flagellantenzug. Trotz dieses gleichsam übersinnlichen Zieles blieb die Notdurft des Alltags nicht ungestört. Wie auf ein geheimes Geheiß wurden Lebensmittel beschafft, wurde abgekocht, und alle, ob Bauerndirne oder Dame, teilten schwesterlich den Vorrat. Der ganze Trupp wurde von einem großen Hund umkreist. Er gehörte nicht einer Einzelnen, sondern zum Ganzen, wie ein Schäferhund zur Herde. Plötzlich stürzte der Hund auf mich zu, mit freudigem Bellen. Nun erkannte ich ihn erst. Es war Rolf. Er begrüßte mich nur flüchtig, dann lief er davon, um weiter seine Herde in großen Sprüngen zu umkreisen. Es war, als wolle er bloß einer Höflichkeitspflicht genügen, die ihn von einer wichtigeren Arbeit nicht abhalten durfte. Was machte der Hund in dieser Gegend, 5 Stunden weit vom Gute Mariposa? Hatte er sich mit einer dieser Pilgerinnen angefreundet? Man sah's, dem Hunde fehlte der Herr, er verwilderte zusehends. Plötzlich blitzte es in mir auf, das sind ja die Vermissten aus der Nordsteiermark. Ich zählte sie, es waren 43, die Zahl stimmte, ich hatte sie deutlich in Erinnerung, und alles andere stimmte auch. Die Kontoristinnen, die Bäuerinnen und die Bürgerfrauen. Da die blonde, karyatidenhafte Schönheit, das ist die Fabrikantengattin, und dort die hochgewachsene im Murmelmantel mit den feinen Fesseln, das ist die Frau des Diplomaten. Das war eine schnurrige Entdeckung. Da liefen die 43 Vermissten am helllichten Tage herum, alle hübsch beisammen, man suchte sie und fand sie nicht. Wären sie jeder einzeln dieses Weges gegangen, so hätte man sie längst gefasst. Das hieß wirklich den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Ich nahm mir vor, dem nächsten Gendarmerieposten meine Entdeckung mitzuteilen.
Ende von Abschnitt 6. Gelesen von Ramona Deininger Schnabel, www.crowwings.com.